und herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Im Dokumentarfilm Zirkuskind haben die zwei Regisseurinnen Julia Lemke und Anna Koch mit ihrem Team die Mitglieder der Familie Frank und ihren Zirkus Arena über ein Jahr hinweg immer wieder besucht und begleitet. Im Zentrum des Films steht das Zirkuskind Santino. Seine Entwicklung über das Jahr hinweg, von Geburtstag zu Geburtstag, seine Besuche in der Schule und seine Gespräche mit Opa Ehe über die Vergangenheit von Zirkus und Familie. Diese Erinnerungen werden mit einfachen, wunderschönen Animationen von Magda Krebs und Lea Majeran zum Leben erweckt. Zirkuskind ist ein bedächtiger, beobachtender Film, der nicht nur eine Lebensweise und Berufswelt vorstellt, die die meisten Menschen kaum aus der Nähe kennen. Ganz nebenbei werden auch Themen wie Rassismus, die Verfolgung der Sinti im Dritten Reich und andere Fragen aufgeworfen. Zirkuskind läuft jetzt im Kino. Verena Schmöller hat die Regisseurin im Rahmen der Berlinale kurz nach der Weltpremiere getroffen. Sie sprechen darüber, wie sie zu diesem Projekt gekommen sind und wie es sich anfühlte, einen Dokumentarfilm für junge Kinder zu machen. Eine Form, die es gar nicht so häufig gibt, obwohl es durchaus ein Publikum dafür gäbe, wie sie feststellen konnten. Lemke und Koch beschreiben ihre Überlegungen zur Inszenierung, zur Auswahl des konkreten Zirkus, wie wichtig etwa die liebevolle Beziehung zwischen Santino und Opa Ehe dafür war, konkret mit diesem Zirkus zu arbeiten.
Ja, super schön, dass es klappt, dass wir Zeit gefunden haben, während der Berlinale hier im Trubel miteinander zu sprechen. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen, Julia Lemke und Anna Koch, das Regieduo von Zirkuskind. Hallo, herzlich willkommen beim Kinderfilmblog.
Hallo, wir freuen uns auch.
Erzählt vielleicht erstmal, wie geht's euch nach der Weltpremiere? Der Film hat hier Weltpremiere gefeiert bei den Filmfestspielen in Berlin. Wie geht's euch? Wie war's? Wie ist der Kontakt mit eurem Publikum?
Also ich glaube, wir erleben gerade wirklich besondere und schöne Tage. Und seit Montag, glaube ich, ist das Gefühl nicht mehr zu toppen. Montag war die Weltpremiere und es war einfach ein unfassbar schöner Tag. Der Opa vom Platz sagte immer, es ist bombastisch und das hat es so auf den Punkt gebracht. Schöner wird es nicht. Das ist wirklich toll.
Ja, es ist toll, dass wir so viele Kinder im Kino haben. Das ist für uns einfach Wahnsinn, weil wir bisher eigentlich immer Filme gemacht haben, also auch für Kinder, aber ein bisschen ältere Kinder. Und jetzt haben wir so richtige, so kleine Schulklassen, erste Klasse, zweite, dritte, und die gehen total mit. Und es macht einfach total Spaß, das zu sehen. Das ist ganz besonders für uns.
Ihr habt diesen Film auch ganz bewusst für dieses Publikum gemacht. Wie kam es dazu? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen erzählen. Was war zuerst da? War es der Wunsch, einen Dokumentarfilm zu machen, genau für dieses jüngere Kinopublikum? War es der Zirkus? Was stand am Anfang von Zirkuskind?
Also eigentlich war es so, dass wir vorher Filme gemacht haben, auch für ein junges Publikum, aber auch für so ein arthausiges, älteres Publikum. Und wir haben eigentlich beim Machen erst entdeckt, dass es diese Welt überhaupt gibt. Ein junges Publikum für Dokumentarfilm. Und nachdem wir zwei solche Filme gemacht haben, haben wir gesagt, wir möchten jetzt wirklich mal die Herausforderung annehmen und einen Dokumentarfilm für Kinder machen. Und haben überlegt, was könnte ein gutes Thema sein, was uns auch wirklich interessiert, was Kindern und auch ihren Eltern oder Lehrer, Lehrerinnen die Hemmschwelle nimmt, in einen Kinderdokumentarfilm zu gehen. Und wir haben schon manchmal auf diesem Thema Zirkus rumgedacht und dann dachten wir, ja, da kommt es ja zusammen. Also das ist einfach ein Thema, was alle kennen, was sie aus Bilderbüchern kennen oder aus, Spielzeug oder die Figuren kennen sie alle, der Zirkusdirektor, die Seiltänzerin. Das Popcorn, die Sägespäne, das sind so Sachen, die können so eine Einladung sein, in so einen Kinderdokumentarfilm zu gehen.
Ich glaube auch, wir haben bei den letzten zwei Filmen die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche sehr gut mit, sag mal, sperrigeren Filmen klarkommen. Also, dass man nicht nur Pixar und Marvel zeigen muss, sondern dass es im Gegenteil, dass die total bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und auch losere Dramaturgien, die gar nicht auf so einen ganz spitzen Punkt zulaufen, anzunehmen und dass sie da wahnsinnig gut eben Zwischentöne und Feinheiten spüren. Und diese Q&As, die haben uns eigentlich Mut gemacht, das Publikum noch ernster zu nehmen und eben zu sagen, das geht auch für noch kleinere. Und wir können denen einen richtigen Kinofilm mit großen Bildern und einer beobachtenden, dokumentarischen Art und Weise zumuten. Und es darf auch als Dramaturgie anders funktionieren als Benjamin Blümchen. Die sind vielleicht sogar ganz froh, wenn es mal eher so auf und ab ebbt, ein bisschen wie das eigene Leben, und verlieren sich da gar nicht drin. Und die Erfahrung, also die letzten Tage bestätigen das, dass man das durchaus machen darf.
Habt ihr davor euch auch andere dokumentarische Formen für Kinder angesehen? Also ich denke jetzt natürlich an die Willi- und Checker-Tobi-Filme, aber auch zum Beispiel lief jetzt im Januar ein Film, Die Abenteuer von Kina und Juck, so eine Tierdokumentation. Habt ihr euch sowas im Vorfeld auch zur Vorbereitung angesehen, um euch dann bewusste Entscheidungen auch zu treffen, oder hat es gar keine große Rolle gespielt?
Ja, wir haben schon recherchiert und geschaut, was gibt es an Kinderdokumentarfilmen. Und es war gar nicht so einfach, Sachen zu finden. Also viel ist dann mal irgendwo auf dem Festival gelaufen und dann gar nicht mehr so leicht zu sehen. Wir haben aber Sachen geschaut wie Das weinende Kamel, glaube ich, dann Chandali und die Elefant. Solche Sachen haben wir uns angeschaut. Wir haben aber gar nicht nur auf Kinderdokumentarfilme recherchiert, sondern uns einfach insgesamt Filme angeschaut, Dokumentarfilme, und uns einfach wahnsinnig viel mit Zirkus beschäftigt. Und wir haben halt gedacht, es wäre schlau, einen Film zu machen, in dem man auch filmisch gleich eintauchen kann. Weil das macht dieses Gefühl von, oh, ich bin im Dokumentarfilm, die Kamera wackelt die ganze Zeit, ich verstehe nichts. Das ist ja auch was eine Hemmschwelle aufbaut. So, und deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen das ein bisschen anders machen. Das ist das, was Anna gerade meinte mit großen Bildern. Wir haben probiert, eine gute Kamera zu machen, ein gutes Sounddesign, eine dichte Welt zu bauen, wo es im Endeffekt vielleicht auch gar nicht wichtig ist, ob es ein Dokumentarfilm ist oder einfach ein Film. Also wir sagen voll oft auch mittlerweile, dass wir einfach einen Film gemacht haben. Für Kinder ist es dann später schön. Oft fragen die uns dann, Herren, die sind wirklich echt? Und dann ist es später wie so, nochmal so die Kirsche auf der Sahne, dass es dann über echte Menschen war. Aber erstmal schauen die einen Film, und wir mussten halt oder wollten diesen Sog entwickeln mit filmischen Mitteln, dass die Kinder überhaupt erstmal in diesen Film reinkommen. Und dafür brauchten wir halt einen größeren filmischen Raum. Dafür brauchten wir auch mehr Geld, zum Beispiel gute Animationen. So, das war gute Musik. Das war unserer Meinung nach gut. Das war wichtig für uns.
Ja, aber ihr habt auch gute Entscheidungen getroffen, auch diesen Santino einfach selbst erzählen zu lassen, also als ihn zum Off-Erzähler zu machen. Das ist ja auch eine Regieentscheidung, die man macht. Man kann ja auch einfach nur Kamera draufhalten, wie auch immer, und nur das oder was heißt nur, hat dann eine andere Qualität, also hat andere Vorzüge. Aber da habt ihr ja schon auch ganz bewusst entschieden und habt natürlich auch einen tollen Protagonisten, der es ja auch gewöhnt ist, vielleicht nicht vor einer Kamera zu stehen, aber im Rampenlicht zu stehen. Wie seid ihr, also vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen mal erzählen, wie seid ihr auf den Santino bzw. auf die Familie gekommen? Hat es eine Rolle gespielt, dass Opa Ehe der älteste Zirkusdirektor Deutschlands ist? Weil er auch da, also können wir auch noch drüber sprechen. Es ist ja auch so schön, dass er hier auch so diese Verbindung zwischen diesen beiden Generationen, der ganz neuen und der ganz alten, macht. Also, du hast vorher auch davon gesprochen, dass ihr auch die Eltern und Lehrkräfte mit ins Boot holen wollt, Großeltern. Das macht der Film, bietet er ja alles auch noch zusätzlich. Ja.
Also den richtigen Zirkus zu finden und die richtigen Protagonisten war tatsächlich nicht einfach. Wir waren anderthalb Jahre in der Zirkuswelt unterwegs und haben Menschen kennengelernt, Familien kennengelernt, uns Shows angeguckt und uns so ein Bild gemacht davon, was für eine Art von Film da möglich wäre. Und haben dann festgestellt, es gibt eigentlich so Versatzstücke fast auf jedem Platz. Es gibt häufig so eine Senior-Person, eine älteste Person, Mann oder Frau, die diese Legenden der Familie trägt und auch erzählt. Nicht jeder erzählt sie so toll wie Opa E., aber es gibt es eben häufig eine Person, die sich erinnert. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Kinder. Und es gibt uns war wichtig, dass wir einen Ort finden, der möglichst einladend ist. Dem Zirkus musste es auch nach der Pandemie gut gehen. Die Show musste was hermachen. Die Tiere mussten gesund sein und gut in Schuss. Und dann zu guter Letzt sind da 20 Leute auf dem Platz, die irgendwie als Gemeinschaft auch funktionieren müssen vor der Kamera. Also wir haben 1,5 Jahre gesucht, nicht weil wir so wählerisch waren, sondern weil wir wirklich so lange gebraucht haben, bis wir alles auf einem Platz gefunden haben. Und als wir dann in Ehe kennengelernt haben und er anfing zu erzählen, da war klar, okay, da stimmt, das ist wirklich der beste Geschichtenerzähler, dass er der Älteste ist, ist nicht so wichtig. Und dann kam zufällig eben auch Santino rein und setzte sich so direkt uns gegenüber, neben seinen Opa. Und wir haben verstanden, was die für eine liebevolle Beziehung pflegen. Und auch er war so ganz neugierig und offen und hat so ganz aufmerksam zugehört. Und es war natürlich wichtig, dass er eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat und auch ein echtes Interesse. Und auch eine Freude daran, sich uns zu zeigen. Es gibt einfach auch schüchterne Zirkuskinder. Man mag es nicht glauben, aber es gibt sie.
Nee, stimmt alles. Also es war wichtig, wir haben halt in der Recherche, oder vorher wussten wir schon, dass es einfach wahnsinnig viele Vorurteile gibt. Über reisende Menschen, über Zirkusfamilien, über SchaustellerInnen. Und das hieß, wir mussten praktisch was Kugelsicheres finden, was diesen Vorurteilen standhalten kann. Das nicht so angreifbar ist, damit... Es wird viel abschätzig über Zirkusmenschen geredet und wir wussten, wir brauchen so einen liebevollen Ort, der dem standhalten kann. Und das war ein wichtiger Faktor und dann brauchten wir, das hatten wir uns vorher in der Recherche halt dann auch schon als Konzept überlegt, diese Achse Senior-Person, Kind. Und dazu kamen noch viele andere kleine Checkboxen. Und dadurch war es halt wirklich, wir haben einfach Zeit gebraucht. So. Aber als wir sie gefunden haben, haben wir sie gefunden. Und die waren auch sehr schnell bereit. Also Opa Ehe hat, glaube ich, sofort oder relativ schnell für sich entschieden, dass er seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Und Santino war, wie Anna gesagt hat, neugierig und hatte Lust. Und dann mussten wir das so ein bisschen durch diese Hierarchie, sehr stark hierarchisch bei denen, durch Großeltern, Eltern und mit allen sprechen. Und zum Glück waren wir an dem Punkt schon finanziert, weil das Problem ist ja, wenn du einen Dokumentarfilm drehst mit Kindern, dass du nicht 1,5 Jahre später wiederkommen kannst, wenn du finanziert bist, sondern du musst, eigentlich bräuchte man eine Finanzierungsmodelle dafür, dass du sehr schnell drehen kannst. Bei uns hat das zum Glück aber geklappt und deswegen konnten wir eigentlich 8 Wochen später direkt, das nächste Mal, als wir Santino gesehen haben, haben wir gedreht. Und das war sein Geburtstag, war der erste Drehtag.
Und auch das ist ja, also ihr habt ja über 1 Jahr lang gedreht, oder? Also bis zu seinem nächsten Geburtstag dann nochmal. Also auch das ist ja, also nicht nur bestimmt, also einfach auch geschickt jetzt von der Produktion her, sondern es gibt ja auch einen schönen Rahmen oder einen schönen roten Faden für den Film. Also das ist, also glaube ich, auch für Kinder sehr gut nachvollziehbar. Ihr macht es dann auch an den Jahreszeiten fest, es ist erst Frühling, dann wird Sommer und so weiter, dann wird klar, oder dann ist klar, ab irgendeinem Punkt hat er wieder Geburtstag. Das und dann in der Kombination auch mit der Frage, was will ich eigentlich machen, welche Rolle will ich in diesem Zirkus spielen, das hat sich ja bestimmt auch alles erst so im Lauf der Zeit ergeben. Könnt ihr vielleicht dazu was
sagen? Wir wussten tatsächlich eben auch schon, dass es so mit diesem Alter anfängt, dass die Kinder so einen ganz leichten Druck kriegen. Also Der Druck war früher, als der Opa Ehe klein war, ganz massiv. Da mussten die, das erzählt er im Film, schon mit 5 Jahren in die Manege. Heute haben die ein bisschen mehr Zeit und es wird allgemein, läuft alles eher so mit. Es gibt nicht diesen ganz großen Druck, weil die Leute selber so aufgewachsen sind und für sich entschieden haben, sie wollen das so nicht mehr weitergeben. Aber es war klar, er kommt in ein Alter, wo diese Frage sich aufdrängt. Und wir brauchten für das junge Publikum, haben wir vorher uns so gedacht, ein paar Stellschrauben, die einen Rahmen geben. Also wir brauchten diesen einführenden und ausführenden Text von Santino, der einmal die Kinder einlädt, ihm zu folgen. Und dann aber haben wir das auch, also er macht es im Film sonst nicht nochmal. Es war uns einfach wichtig, dass die Kinder sich einmal an der Hand genommen fühlen. Und dann brauchten wir die Jahreszeiten, um eine Struktur zu geben. Wir brauchten die Animationssequenzen, die den dokumentarischen Fluss immer wieder unterbrechen, um auch mal sowas, so eine Zäsur zu setzen. Und wir brauchten am Anfang initial diese Frage, was wirst du mal tun, die dann ja aber eigentlich an Wichtigkeit auch verliert. Also im klassischen fiktionalen Film wäre das eine drängende Frage, der Druck würde ständig steigen und am Ende, also wir wissen alle, wie sowas läuft. Aber es war eher wie so ein kleiner, dünner, roter Faden, der uns immer so durchführt und der am Ende sich vielleicht einlöst. Aber es ist, also wir haben versucht, Dinge zu benutzen, die man schon irgendwie kennt, aber die dann doch anders funktionieren und einen mehr einladen in die Welt des non-fiktionalen Erzählens.
Und ich finde, das gelingt euch wunderbar gut, weil man eben, also man fühlt sich tatsächlich getragen, man kann auf diese Linien achten, auch zum Beispiel dieses immer wieder in die Schule gehen, auch dieses Schulthema kommt ja immer wieder auf. Also man kann sich auf diese Themen stürzen, wenn man möchte, oder man schaut einfach dieser Zirkusfamilie zu, wie sie zum 10. Mal dieses Zelt aufbaut und was für Kraft dahinter steckt und Zusammenarbeit. Und das, finde ich, leistet der Film dann auch, dass er immer wieder einlädt, diesen Alltag zu beobachten. Und ich weiß nicht, ob er da schon mit Kindern auch drüber gesprochen hat. Das ist denen wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht so bewusst. Aber das ist ja das, was Dokumentarfilm leistet. Vielleicht könnt ihr auch jetzt noch mal so ein kleiner Schwenk zu euch zurück. Was reizt euch denn am Dokumentarfilm? Also, das ist euer dritter Dokumentarfilm bisher. Habt ihr da vielleicht auch so eine kleine Mission, eure Leidenschaft gerade an die Jüngeren weiterzugeben? Also was ist für euch das Tolle am Dokumentarfilm?
Na, ich glaube, eine Mission haben wir nicht. Aber was es halt macht, ist, wenn ich jetzt die Protagonistinnen und Protagonisten anschaue im Kopf, über die wir Filme gemacht haben, ist, dass man die im fiktionalen Film so gar nicht schreiben würde. Weil, also Opa Ehe würde man ja so nicht schreiben, das wäre ja zu doll. Aber im echten Leben gibt's die alle. Also es gibt diese wahnsinnig interessanten Charaktere alle und sie sind halt, und es gibt sie halt wirklich. Also, und die Erfahrung, das ist jetzt ein bisschen auch vielleicht für uns, aber die Erfahrung, die wir mit diesen Leuten machen, mit diesen Menschen machen, es ist so wunderschön, ein Jahr lang beim Zirkus zu sein oder ein Jahr lang bei den Cowgirls in Amerika oder 4 Jahre am Ringerstützpunkt in Brandenburg, dass ich glaube, dass das eine erzählerische Kraft hat, zu wissen, dass diese Menschen wirklich da sind. Und dass man nicht übertreiben muss, wenn man sich sie ausdenkt. Verstehst du, was ich meine? Also, ein Drehbuch würde ich die niemals so schreiben, weil ich immer denken würde, ich erzähle Quatsch. So. Und im echten Leben sind die halt da. Und ich glaube, dass das für Kinder, unsere Erfahrungen sind einfach so positiv, wenn Kinder Dokumentarfilme schauen, dass das für Kinder schön ist, zu wissen, okay, so lebt jemand da auf der Welt oder in der Community oder an dem Ort oder in dem Kontext. Und das ist anders und das ist gleich. Das kann ich mitnehmen oder finde ich schön oder kann ich lernen, das finde ich vielleicht auch doof. Und das ist aber ein Gefühl, was ich auch kenne. Und das ist, ich möchte auch so, ich habe auch einen Opa, der mich so in den Arm nimmt oder ich habe auch Angst im Dunkeln oder so. Also dieses, was ist anders, was ist gleich, ich glaube, das ist sehr stark. Also zum Beispiel die Kinder, mit denen wir Test gescreent haben, die haben alle so viel davon mitgenommen, weil ich kenne die alle. Wir haben mit ganz vielen Kindern, die wir kennen, Test gescreent. Und die sprechen da immer noch drüber und das hat die beschäftigt und bewegt. Und das schönste Feedback eigentlich, was ich bekommen habe auf der Berlinale, war eine Lehrerin, die mich angerufen hat und gefragt hat, ob sie mit ihrer Klasse Briefe schreiben darf an den Zirkus, weil die alle so berührt waren von dem Film. Und du kannst ja, also natürlich kannst du auch einer Schauspielerin einen Brief schreiben, aber das ist ja was anderes.
Ja, und ich glaube, du kannst auch diese, also wenn du Filme aus anderen Kulturen zeigst und da eben Alltag abgleichst, das kannst du natürlich auch in einem Spielfilm machen, also einen Spielfilm drumherum weben. Muss das aber einfach. Also ich finde, euer Film zeigt auch, dass es das überhaupt nicht braucht, weil, so wie du auch gesagt hast, das Leben ja genügend Geschichten schreibt. Also diese Liebesgeschichte zwischen Opa Ehe und also dem Kennenlernen seiner Frau, das ist, also das könnte man besser nicht schreiben, tatsächlich. Ja.
Ich glaube, ich habe gerade beim Zuhören gedacht, das ist so ganz eigennützig bei mir, ist es wie ein Schatz suchen, ein bisschen Dokumentarfilm drehen. Weil man ja die ganze Zeit auf der Lauer liegt und dann irgendwann einen Schatz findet. Und das sind dann am Ende die ganzen Szenen. Manche muss man ja auch, kann man gar nicht mit reinnehmen. Aber es hat bei mir wirklich so ein bisschen was wie mit Metalldetektor über den Strand gehen und dann piept's oder so. Also es hat so ein seltsames Glück, wenn man einen Moment erwischt, den man sich selber nicht hätte ausdenken können. Ich bin auch manchmal ein bisschen gelangweilt von den Dingen, die wir uns alle so ausdenken für Spielfilme und finde den Dokumentarfilm auf eine Art so erfrischend oder über, also es gibt einfach so Dinge, auf die ich nie kommen würde. Es gibt im Film so einen Moment, wo der Opa die Heizung reparieren muss, weil die ausgefallen ist und der hat dann mit seinem Papa so einen Dialog darüber, ich will es jetzt, also ihr sollt ja alle den Film noch gucken, aber den Moment hätte ich niemals schreiben können. Den hätte ich mir nie so ausgedacht. Und der ist aber so wunderbar und vom Timing, es ist ein Comedy, es ist ein Comedy-Moment. Und das ist dann wie ein Geschenk bekommen. Ich glaube, das ist für mich die Magie am Dokumentarfilm. Ich finde es eigentlich, liegt es mir überhaupt nicht, weil ich gerne die Dinge unter Kontrolle habe und ich möchte gerne wissen, was passiert und ich möchte gerne wissen, wann ich dann aber auch irgendwie ins Bett kann und so. Also ich habe eigentlich gerne immer einen Plan und eine feste Dispo. Eigentlich liegt mir das Dokumentarische gar nicht so sehr, aber ich habe gelernt, mich da so ein bisschen reinfallen zu lassen und nur noch ein bisschen zu versuchen, alles zu kontrollieren.
Und habt ihr bei diesem Film jetzt, war das schwer, ihn zu schneiden oder war das relativ gerade durch die vorgegebene Struktur auch ihr relativ einfach? Also habt ihr viel Material gehabt?
Ich würde sagen, es war einfacher als bei unseren Filmen davor. Also einfach, weil wir auch gelernt haben. Also wir haben gelernt zu erkennen, was wir brauchen und uns schon mit der Dramaturgie einfach früh zu beschäftigen. Und dadurch, dass wir so Sachen hatten, die es strukturiert haben, wie zum Beispiel die Jahreszeiten, aber auch wie die Geschichten von Opa Ehe, die haben ja auch eine Dramaturgie und eine Struktur. Und die sind dann gebunden an dokumentarische Momente, die wir gedreht haben. Was haben diese Geschichten mit Santino zu tun in dem Moment, wo er gerade ist? Und all diese Dinge fand ich, es war für mich der am leichtesten zu schneidende Film. Es war aber auch der Film, der am meisten, jede Szene hat eine ganz klare Funktion. Das wirkt vielleicht manchmal nicht so, weil es sowas Loses auch hat. Aber jede Szene erfüllt mehrere Funktionen. Die muss man dann erstmal natürlich sichten. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Material wir hatten. Wir hatten viele Zirkusvorstellungen auf jeden Fall. Dann muss man die kategorisieren. Dann muss man es in Kontext stellen mit der Anordnung der Geschichten von Opa Ehe. Also es ist so, natürlich ist das viel Arbeit. Aber ich fand es, es hat sich nicht angefühlt wie ein Chaos und ein Wulst an Material, was nicht zu kontrollieren ist, weil wir eben diese anderen Stellschrauben hatten. Und ich wollte noch was zu den Jahreszeiten sagen. Das ist ja nicht einfach nur, weil es irgendwie nett ist, in Jahreszeiten zu erzählen, um noch was zu haben, was es strukturiert, sondern es hat ja ganz viel mit deren Leben zu tun. Deren Leben ist ja komplett abhängig von Jahreszeiten. Deswegen ist das ein Element, was auch eine ganz klare Funktion hat. Ne? Du baust die Chapiteau auf im Sommer, im Regen, im Winter, die Heizung friert ein, im Winter, im Sommer ist allen heiß. Also das macht ja nochmal was anderes als bei mir, wo ich überlege, heute Daunenmantel oder die mittlere Jacke. So, also das ist ja einfach, das ist erzählerisch einfach auch total wichtig, diese Jahreszeiten.
Und wird dann auch nochmal widergespiegelt in dem, was Opa Ehe dann auch erzählt von früher, also wie es früher war, wie man damit Sommer und Winter geplant hat. Aber das will ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, auf die animierten Szenen. War das von Anfang an auch eine Entscheidung oder die ihr so im Kopf hattet? Oder hat sich das auch durch sein, also er erzählt ja schon bildlich und die Bilder machen es dann natürlich aber nochmal deutlicher. Also auch dadurch, dass er so mit so einem Witz erzählt, kann man die ja auch wunderbar, also stelle ich mir es vor, wunderbar schön in animierte Version bringen. Wie seid ihr darauf gekommen und auch das als strukturierendes Element mitzunehmen?
Das war eigentlich schon in der Konzeptphase ganz klar, dass wir die Animationssequenzen gerne haben wollen. Zum einen wollten wir die Herausforderung, mal mit Animationen zu arbeiten. Das war irgendwie was, was uns schon länger interessiert hatte. Wir hatten Der blaue Tiger gesehen und fanden das wahnsinnig toll und hatten gedacht, dass wir wollen mal diese Erfahrung machen, weil das natürlich auch so ein nächster Schritt ins kalte Wasser war. Und andererseits aber eben ging es uns darum, wirklich diese Zeitleiste-Zirkus zu erzählen und für Kinder erlebbar zu machen, weil natürlich der Zirkus schon durch viele Phasen gegangen ist und es gab auch eine Zeit, in der man als Zirkusartist wirklich sehr angesehen war oder eben die ganze Welt bereisen durfte. In unserer Kindheit gab es immer noch Stars in der Manege, da waren Zirkusse auch glamouröse Orte. Was nicht hieß, dass sie nicht auch angefeindet wurden, aber es gab früher mal andere Phasen und uns war wichtig, davon zu erzählen, aber eben stilistisch auf eine Art, wie sie sich vielleicht Santino in seinem Kopf vorstellt, als Kind von heute, also die nicht anheimelnd nostalgisch in Sepia, sondern eben in knallbunten Farben und er stellt sich dann auch, also da kommen dann eben auch mal Mobiltelefone vor oder die tanzen dann plötzlich zu Techno oder so, ne? Um das eben so ein bisschen zu brechen und Erwartungen auch, also eine Überraschung einzubauen, ja.
Und wir wussten halt aus der Recherche, dass es diese Legenden gibt, die weitergegeben werden. Und dann muss man die irgendwie lebendig machen. Also wir konnten uns nicht vorstellen, also wir haben das beschlossen, bevor wir Opa Ehe kannten, ne? Lange davor. Das war von Anfang, also das war relativ schnell klar. Aber wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass da einfach nur jemand sitzt und redet und wir ein Talking Head sehen. Das wäre einfach verschwendet gewesen, so, weil es da so viele Möglichkeiten gibt, tolle Bilder zuzumachen und es noch fühlbarer zu machen und auch für Kinder einfach noch. Also auch Erwachsene wollen nicht sehen, wie Leute viel reden, so. Aber einfach, um nochmal in diese kindliche Fantasie reinzukommen.
Und auch ganz zart, finde ich, also auch wie ihr die dunklen Kapitel der Geschichte, Verfolgung im Nationalsozialismus bebildert, also finde ich ganz toll, weil man da auch mit sensiblen Kindern reingehen kann. Er spricht es an, auch ohne Wort, also die Hand vor den Mund zu nehmen, aber es wird auf eine wunderschöne, also wirklich tolle, sensible Weise dann auch bebildert. Das fand ich ganz, ganz toll und auch wichtig, auch dass es nicht ausgespart ist, dass es thematisiert. Ich hatte mir jetzt vorab keine Gedanken gemacht, wird das drin kommen oder nicht, aber ich war wirklich ganz, ja.
Ja, da gehen die Blumen gar nicht nur an uns, weil wir haben uns da tatsächlich beraten lassen, von zum Beispiel vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin, die machen Holocaust-Pädagogik, vom Zentralrat Sinti und Roma, weil das war nichts, was wir wussten, bevor wir gedreht haben, dass das kommen wird, sondern das haben sie irgendwann, also im Sommer, dann erzählt. Und dann wussten wir, okay, jetzt ist es raus, jetzt müssen wir es miterzählen, jetzt können wir keine Lücke lassen, weil das ist zu wichtig, um auch die Identität der Familie und die Positionierung zur Mehrheitsgesellschaft zu verstehen. Dann haben wir gedacht, oh weia, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns einfach auch Hilfe geholt, wie haben die Geschichte mehrere Male aufgenommen mit Opa Ehe, nachdem er sie erzählt hatte. Und haben uns immer noch mehrere Takes geholt und haben dann viel dran rumgeknobelt, wie wir es auf eine Art und Weise erzählen können, dass man nicht einfach nur eine Bombe abwirft bei den Kindern und sie dann im Regen stehen lässt. Und das gleiche Spiel haben wir dann mit der Animation gemacht. So. Dann auch immer wieder zu schauen, okay, welches Bild passt jetzt, was brauchen wir, brauchen wir den Zug nach Auschwitz? Wie brutal darf es werden? Wann verklärt man? So. Also das war auch die schwierigste Animation tatsächlich.
Glaube ich. Und nochmal zurück, weil wir... Gleich, genau. Zurück nochmal zu Santino zum Schluss. Wie ist denn eure Erfahrung? Ist es leicht, mit Kindern als ProtagonistInnen zu drehen? Leichter, schwieriger als mit Erwachsenen? Oder einfach nur anders?
Wir fragen uns das manchmal, wenn wir andere Dokumentarfilme schauen, mit Erwachsenen, die so ganz viel im Interview so ganz viel von sich erzählen und so. Wir gehen bislang mit unseren Filmen immer an Orte, wo wir wissen, warum wir da drehen, aber die Leute gar nicht so sehr selber einen Impuls haben, von sich erzählen zu müssen. Es war bei Opa Ehe ein bisschen anders. Der hat dann, wie gesagt, das für sich so verstanden, dass es da eine Möglichkeit gibt, aber das war bei Santino anders. Der hätte auch gut ohne uns leben können. und bislang haben wir immer an Orten gedreht, wo die Menschen Ja gesagt haben, aber nicht Au ja. So. Und deswegen haben wir eigentlich, glaube ich, in der Zwischenzeit ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es ist, präsent zu sein, aber nicht den Leuten wahnsinnig auf den Senkel zu gehen. Und mit Kindern ist es noch radikaler als mit Erwachsenen so, dass die richtig doll Lust haben im einen Moment und richtig krass gar keinen Bock im nächsten. Und das sagen sie dir sehr, das geben sie dir eigentlich sehr unmissverständlich zu verstehen. Und wir haben gelernt, irgendwann immer anwesend und präsent zu sein und uns aber eher einladen zu lassen, weil Druck kann man da nicht ausüben, weil die Kinder wissen sehr genau, dass sie gar keine Verpflichtung haben, bei diesem Film mitzumachen, sondern dass es was Freiwilliges ist. Und so sind dann auch diese Szenen entstanden, wie zum Beispiel das Versteckspielen oder so, eher aus so einem Impuls mit uns zu spielen. Oder wenn der Kleine mal seinen Playmobil-Zirkus aufbaut. Der wurde dabei unglaublich gerne gefilmt, da hat er uns regelmäßig eingeladen, ihn beim Playmobil-Spielen zu filmen. Und da haben wir dann immer Ja gesagt.
Also wir haben oft Verstecken gespielt, zum Beispiel. Das hat denen einfach Bock gemacht, wenn man sie schneller, wir mussten hinterherhetzen.
Und durftet ihr auch mal in der Manege was ausprobieren?
Nicht so wirklich, ne?
Ich glaube, wir hätten gedurft.
Ja.
Es war schon relativ klar, dass wir talentfrei sind.
Ja. Ja, nee, das haben wir irgendwie nie wirklich, ne.
Dann habe ich jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, die wir mir ganz gerne stellen. Nennt uns eure drei liebsten Kinderfilme.
Oh, damit hören wir Gott, ganz gerne auf. Das ist auf. So schwer. Das finde ich so schwer. So gemein. Also, Der blaue Tiger ist auf jeden Fall ein Film, der, und den wir immer wieder geschaut haben.
Ronja Räubertochter. Die alte Version.
Dann. Oh Gott, ist das schwer.
Ja, aber also nochmal zu Ronja Räubertochter. Das ist ein Film, der wirklich, also eigentlich schon vor vielen Jahrzehnten, Kinder unglaublich ernst genommen hat. Und das ist eigentlich wirklich, also vom emotionalen Spektrum her, wie Titanic. Es ist ein Riesenfilm, bei dem unglaublich große Themen verhandelt werden. Und also ja, das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme für Kinder und für Erwachsene. Und ich mochte auch Whale Rider.
Ah, das wollte ich auch gerade sagen, Whale Rider. Ja. Und welchen ich auch toll fand, der noch nicht so alt ist, ist Der kleine Nick erzählt vom Glück. Der hat mich auch sehr berührt.
Ja, der ist ein Animationsfilm.
Vielen herzlichen Dank für das. Also ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange weitersprechen.
Ja.
Danke für eure Zeit.
Dankeschön.
Viel Spaß beim nächsten Filmgespräch im Kino. Ihr dürft ja gleich weiter. Und ganz viel Erfolg mit Zirkuskind.
Vielen Dank. Dankeschön. Es war richtig schön, bei euch zu sein.